Okay, wir wollen diesen Abend unsere Geschichte erzählen. Der erste Teil wird ein bisschen unsere Geschichte sein. Nachher gehen wir auf manche Tipps auf ein. Erst wollen wir uns vorstellen. Ich glaube, die meisten kennen uns, aber manche kennen uns vielleicht nicht. Die jüngeren Leute kennen uns nicht. Ja. Wir sind eigentlich schon lange Jahre hier.
Ja, hallo. Guten Abend. Wir erzählen heute euch zum ersten Mal öffentlich unsere Geschichte. Es gibt Leute, die das privat, denen wir erzählt haben, was gewesen ist, aber öffentlich ist es das erste Mal. So, wir üben an euch. Ja, Klaus ist mein Mann, Vater von meinen drei Kindern. Er kam mit 16 Jahren nach Asunción, um sein Studium hier abzuschließen. Er ist in Volendam aufgewachsen und ist aber mittlerweile ganz Asuncioner. Und er arbeitet in Iberfin, er spielt immer noch gerne Volleyball und Fußball. Er ist Olympista und fischt gerne, für die, die gerne fischen. Und er kocht gerne, wozu ich mich sehr freue. Und er liebt es, von Menschen umgeben und Amphitryon zu sein.
So, Christine, das sage ich immer Chris, ist vollzeitig Mama. Sie ist die Mutter unserer drei Kinder. Sie kümmert sich total um den Haushalt. Ihre Hauptbeschäftigung ist Uber. Nein, nicht ganz so. Wir wohnen in Rocca Alonso und die Schule ist beim Bautista. Also ist sie viel unterwegs, aber es ist eine von der Hauptbeschäftigung. Das kennen wir in Asunción, dass so ist, viel im Verkehr. Aber das macht sie. Sie ist 43 Jahre alt. Sie ist in Cana geboren, ist in Asunción aufgezogen, aufgewachsen und ist aber nationale Mana. Ja? Da fängt schon das Komplizierte von meiner Frau an. Ja? Das ist so, ja. Aber wenn wir die Zedula zeigen, auf dem wenn wir mal wo angehalten werden, das verstehen die Leute nicht. Nein, aber es ist so. Ja. Sie macht nicht gerne Sport, sie macht nicht Fußball, sie mag nicht Volleyball, sie mag nicht fischen, sie mag nicht kochen. Ja, da fängt das schon das Komplizierte an, aber okay, das geht. Aber trotzdem ist sie eine perfekte Frau. Ja. Okay, noch ein Teil, um noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wir sind jetzt total 23 Jahre verheiratet. Vorher hatten wir 5,5 Jahre hatten wir ein Noviazgo. Also sind wir jetzt, wir kennen uns schon seit 28 Jahren. Ja. Also das ist ziemlich lange her.
Okay, wir heirateten, als ich 20 Jahre alt war. Vormittags arbeitete ich in der Concordia-Schule im Nivel Inicial. Ich war im letzten Studienjahr, als wir heirateten, war ich im letzten Studienjahr in der Uni als Kindergärtnerin. Also da war ich nachmittags und gegen Abend in der Uni und abends machte ich dann meine Travos Practicus, meine Unterrichtsvorbereitungen und sowas gemacht musste. Klaus war voll im Beruf und abends hatte er dann Fußball und Volleyball.
Ja, meine Abende, stellt euch vor, sahen so aus. Ich hatte Montagabends Volleyballpraktika, Mittwochabends Fußballpraktika, Dienstagabends Fußballpraktika, Mittwoch Volleyball, Donnerstag Fußball, Freitag hatten wir Partido von der Federation von Volleyball, am Samstag hatten wir Interkolonial vom Fußball und am Wochenende spielten wir Volley und Fußball zum Gutgehen. Ja. Das war mein Leben, das war wirklich so. Da war ich ein bisschen dünner wie jetzt, das war ja klar, aber okay. Und da fängt das ganze Problem schon an, dass wir uns langsam auseinanderlebten, weil sie hatte dann noch Uni und wir waren ja nie zusammen. Ja. Wir hatten ein Leben zu zweit und das eine klare, was wir jetzt sehen, eine Ehe ist immer zu zweit, eine Ehe ist nicht alleine. Ja. Und wir, wenn wir jeder sagen, ich wollte ein Leben führen, was ich vorher als Soltero hatte, habe ich das nicht aufgegeben und dann ist das eben so weitergelaufen und okay, da fing das ganze Leben einfach an. Ja,
ja, das merkten wir damals nicht.
Das wissen wir jetzt.
Wir waren dann etwa 3 Jahre verheiratet, als ich zum ersten Mal schwanger wurde. Ich war dann 23 Jahre alt und ich freute mich sehr darauf, Mama zu werden. Als wir dann merkten, dass da keine Herztöne bei dem Baby waren und diese Schwangerschaft dann nach etwa 10 Wochen ich die verlor, dann brach für mich eine Welt zusammen. Ich wusste nicht, wie ich Klaus von diesem Schmerz erzählte oder wie ich ihm mitteilen konnte, was in mir passierte und er hatte keine Ahnung, wie er mit dem Schmerz, den er mir sah, umgehen sollte, so dass wir irgendwie das Thema abschlossen und nicht mehr darüber redeten, weil man ja sowieso nichts mehr daran ändern konnte. Und so lebten wir uns auch immer weiter dann auseinander.
Natürlich, es war ja auch schwer zu reden, wenn wir nie zusammen waren. Ja, wir gaben uns auch nicht die Zeit, auch nicht den Raum, dass wir über so eine Themen sprechen konnten. Ja.
Danach, in der Zeit auch, also in dem Jahr, besonders in dem Jahr danach, ich hatte dann die Uni schon abgeschlossen, ich war dann vormittags berufstätig und hatte dann lange Nachmittage und Abende alleine zu Hause. So wie Klaus schon sagte, abends war er grundsätzlich nicht da. war ich zu Hause und diese fing ich an, literalmente mit Telenovelas zu füllen. So, Canales Nacionales, Telenovelas, mit so. Die lenkten mich ab, beschäftigten meine Gedanken und füllten meine Zeit. Nach einigen Monaten war ich dann an dem Punkt, dass ich nachmittags, also von da, wo die erste anfing, ich glaube, es ist um 2, so wenigstens war das früher, bis dann zum Noticiero. Noticiero war dann einmal so eine Pause, wo ich dann schnell Abendbrot aß, mich duschte und so weiter und dann die nächsten bis zum Abend dann weiter durch. Das waren, glaube ich, durchschnittlich 6, 7 Novellas am Tag, pro Tag, jeden Tag. Ihr könnt euch nicht vorstellen, und es war mir damals nicht bewusst, wie schädlich das für meine Psyche und meine Werte, meine Realitätseinschätzung und für unsere Ehe sein würde. Das ständige Hoch der Gefühle, also dass man immer, es ist immer verliebt sein und immer muss alles schön. Und wenn es nicht mehr schön ist, dann suche ich mir was Neues und jemanden Neuen. Und das ist einfach und unkompliziert. Das wird durch diese Art von Novellas, durch viele Filme, auch durch Romane geprägt. Heute würde ich da eventuell auch noch Instagram, Facebook, Netflix und so dazu führen. Das gab es damals noch nicht. Dazu kam der Frust, dass ich auch nicht einfach wieder schwanger wurde. Ich stellte mir das so einfach vor und das war nicht so einfach. Und das belastete mich mental auch sehr. Wir machten in dieser Zeit die Jungscha-Arbeit und ich leitete auch einen Hauskreis für junge Mädchen.
Wie ihr schon seht, trotz all den guten Dingen, was wir machten, hatten wir zu Hause immer mehr Probleme. Wir sprachen darüber nicht und lebten uns immer weiter auseinander. Das war so, ja. Nach draußen hin hatten wir ein gutes Leben, machten die Sachen gut, aber drin hatten wir eine, es waren einfach parallele Welten. Sie in ihrer Welt und ich in meiner Welt.
Heute sehe ich, dass das ein Fehler war, dass ich so wenig Interesse an seinen Sportaktivitäten zeigte, weil das machte, weil ich nicht mitging zu den Fußball- und Volleyballspielen, waren zusätzlich zu den Wochentagen, wo ich alleine war, auch noch die Wochenenden, wo ich einfach alleine zu Hause war, weil mich das einfach nicht interessierte. Das war während dem Noviazgo nicht so. Da ging ich mit und es war für mich ja dann eine Gelegenheit, Zeit mit ihm zu verbringen. Ja? Und warum ich dann aufgehört habe, dafür habe ich nicht wirklich eine gute Erklärung. Das war mir einfach nur nicht interessant und irgendwann wollte ich nicht mehr. So kam es dann, dass ich einige Monate bevor ich 24 wurde, eine Affäre mit einem Arbeitskollegen anfing oder einging, die sich dann über etwa 3 Monate zog. Das war der Tiefpunkt einer Zeit, in der ich nicht Worte hatte und auch nicht die Courage, Dinge zu sagen, die mich störten oder die mir fehlten, weil wir nicht wussten, wie reden wir miteinander, dass wir uns gegenseitig hören. Ich hätte niemals gedacht, dass mir sowas passieren wird. Ich dachte, dagegen bin ich immun, sowas passiert mir nicht. Das kann mir nicht passieren, weil, naja, so ein bisschen flirten kann ja nicht schaden, das ist harmlos und ich habe das im Griff. Bis der Moment kam, dass es nicht mehr so war, dass ich das nicht mehr im Griff hatte. Diese Geschichte wurde immer größer und ein komplizierteres Lügennetz und es war jedes Mal schwerer, die Dinge zu verstecken und so zu tun, als wenn nichts ist und dass alles irgendwie weiter ging. Und jedes Mal hatte ich mehr das Gefühl, einfach weglaufen zu müssen von dem allen, weil das so auswegslos sich anfühlte. Als ich dann einer Freundin diese Situation erzählte, war die geschockt, aber die hörte mir zu und hatte mich danach einfach trotzdem weiter lieb.
Wenn wir zurückdenken und wenn sowas passiert, was wir jetzt sehen, was uns damals Christine geholfen hat und uns geholfen hat, ist gute Freunde. Damals waren Freunde, die haben ganz klar gesagt, wenn ihr das nicht sagt, dann sagen wir das. Das war hart und das war so. Und die Freunde haben es nachher auch durchgetragen, die Freunde haben uns nachher geholfen, mit vielen Sachen dann nachher umzugehen und wieder zusammenzukommen. Wir gehen da nachher ein bisschen weiter noch drauf ein, ja.
Eine Woche, nachdem ich ihr das erzählt hatte, das war dann genau nach meinem 24. Geburtstag im September, dann schaffte ich das nicht mehr, das weiter, also so zu tun, als wenn nichts war. Ich empfand das so, wie David das auch in den Psalmen beschreibt, dass die Last meiner Sünde mich erdrückte und mir die Luft fehlt und ich physikalisch, als wenn anfing, krank zu werden und nicht mehr die Kraft hatte, mein Leben zu machen. So dass ich an dem Tag, als ich zur Arbeit kam, zu meiner Freundin sagte, die war meine Arbeitskollegin, ich sagte zu ihr einfach, okay, dies ist es, ich fahre jetzt zu meiner Mama und erzähle ihr alles. Und die sagte, tu das. die war froh, dass ich fuhr und das erzählen würde. Ich ließ dann alles stehen und liegen, fuhr zu meinen Eltern. Ich hatte damals, das Interessante war für mich im Nachhinein, dass meine Beziehung zu meiner Mama damals nicht so innig und tief war. Aber als ich an diesem Punkt war, wo ich dachte, hier geht nichts mehr, da wusste ich, die einzige Stelle, wo ich hingehen kann jetzt, ist zu meiner Mama. Und meine Mama war genial, die umarmte mich, hörte mir zu, steckte mich ins Bett, sagte, schlaf mal eine Runde und nachher reden wir wieder. Und so haben wir das dann gemacht. In der Zwischenzeit, also danach haben sie dann, also für mich war an dem Tag klar, ich gehe von Klaus weg. Ich wusste nicht, wie das in der Praxis aussehen würde. Ich wusste nicht, wohin. Ich wusste nicht, wie das weitergehen würde. Aber mir war klar, so wie das war, so weiter wollte ich nicht. Meine Eltern setzten sich dann mit Klaus in Verbindung und baten ihn, er arbeitete in der Zeit in Itaua, baten ihn nach der Arbeit zu ihnen zu kommen, da ich mit ihm reden wollte. Und dann kam er und ich erzählte ihm, was ich heimlich in den letzten Monaten getan hatte. Er hatte keine Ahnung. Also so, literalmente, keine Ahnung. Und für ihn brach seine Welt zusammen. Es dauerte dann ein paar Minuten, bis er sich gefasst hatte und dann atmete er tief durch und sagte, wenn du bereit bist, das noch einmal zu versuchen, dann bin ich bereit. Ich habe, das war so, 5 Minuten später. Und er sagte, ich habe Gott versprochen, in guten wie in bösen Zeiten.
Okay, ich glaube, in dem Moment hat mein Verstand eingeschaltet. Ich bin nicht so ein Typ, sehr mit viel Gefühle. Ja? Ich will dies auch nicht vergeistlichen oder dass das so ist. Aber irgendwie, heute sehe ich das wahrscheinlich, dass Gott mir damals geführt hat und dass ich die Worte gesagt habe. Weil in einer Situation so, weiß nicht, wie man so kalt reagieren kann. Aber es war einfach so. Und ich glaube, ein Teil war auch mein Ego. Dass ich sage, ich kann ja nicht fracassieren an der Ehe. Wieso ich bin ein Typ, der... Also alles Kompetenz und alles muss gut gemacht werden und alles muss gewinnen. Das war für mich irgendwie wahrscheinlich, in diesem Moment hat wahrscheinlich der Ego ein bisschen geholfen, sage ich so. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber final sicher, Gott hat geführt und hat damals mir die Worte gegeben wahrscheinlich. Und dann fing eine harte Zeit an. Ja, das war nicht einfach. Manchmal wollte Christine, manchmal wollte ich, manchmal wollte sie nicht und immer umgekehrt. Nächtelang gestritten, diskutiert. Das war wirklich eine sehr harte Zeit. Was ich heutzutage noch einsehe und was in dem Moment auch klar war, warum ich damals gesagt habe, wollen nochmal versuchen. Ich sage immer, eine Ehe ist zu zweit und ist 100%. Man kann diskutieren, ob du 10%, 20, 30, 50, 60, sie schuld ist, ich schuld bin, das kann man diskutieren. Vielleicht. Aber zuletzt ist 100%. Und eine Ehe bricht man zu zweit, eine Ehekrise ist zu zweit, ist nie alleine. Und das war mir klar. Und dann sage ich auch, ob ich zwar damals ganz ihr beschuldigte, aber trotzdem sagte ich, irgendeinen Teil habe ich auch falsch gemacht. Und deshalb sind wir jetzt da, wo wir sind. Und da mussten wir sehen, wo falsch. Und heutzutage, wenn ich das aufschreibe und wir es jetzt nochmal aufgeschrieben haben, sage ich, wie doof und wie dumm. Ja? Wenn ich nie da war, und mit allen guten Dingen, was ich gemacht habe, die waren nie da. Und wenn wir am Wochenende hatten wir noch Jungschar und Gemeinde und dann haben wir zusammen uns niemals mehr getroffen und niemals erzählt. Ja.
Genau, und dann danach kam dann wirklich die härteste Zeit, so wie er sagte. Irgendwie, dann war alles, was wir dachten, was wir aufgebaut hatten, dann waren wir ja schon fast, dann waren wir 9 Jahre schon zusammen. Genau.
Das war ungefähr.
Und dann alles, was wir aufgebaut hatten, was wir in 9 Jahren aufgebaut hatten, das war alles kaputt. Vertrauen, Respekt, Achtung, also alles musste neu aufgebaut werden. Gott stellte uns Freunde ins Leben, die wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit Anrufe beantwortet haben, also literalmente um 3 Uhr nachts Anrufe und so eine Sachen. Und die gingen ans Handy, die haben mit uns geredet, die kamen zu uns, das war... So Lifesaver, like wirklich. Oder die einfach nur saßen und zugehört haben oder mit uns geredet haben. Was mir dann auch geholfen hat, das Kapitel der Affäre abzuschließen, war physikamente, irgendwie war das immer, das war so im Raum. Und irgendwann gab er mir den Tipp und im Nachhinein, und das war dann in dem Moment sehr komisch, zerstöre das alles. Schmeißt nicht nur wegschmeißen, sondern zerstöre literalmente die Sachen, die Geschenke, wenn man Briefe hatte oder sogar Kleider, die mich irgendwie sehr erinnerten daran. Und dann haben wir in der Parilla ein Feuer angemacht und das alles verbrannt. Das war ein sehr komisches Gefühl, weil wir sind nicht so aufgewachsen, dass wir einfach Dinge, die ganz sind, wegschmeißen und verbrennen. Aber es war sehr befreiend, literalmente, physikamente alles zu entsorgen, zu entfernen, aus dem Haus raus, aus dem Leben raus, was irgendwie eine Verbindung und eine Erinnerung daran aufbringt und aufbaut. Ja, und dann überlegten wir und fingen an, was sind Dinge auszufinden, was sind Dinge, die helfen, mir, Klaus, sein Vertrauen aufzubauen. Was kann ich tun, damit er sein Vertrauen neu aufbaut? Das Erste, was wir machten, war, dass mein Handy, weil ja vieles von diesen Gesprächen und diesen Chats, es läuft ja über Handy und über Mensache und dann kann man löschen und dann ist es kompliziert. Das Erste war, die Handys, mein Handy war 100% zur Verfügung. Immer. Mit Passwort, Mensache, SMS, alles.
Das ist heute immer noch so. Ihr Handy, mein Handy, mein Handy, ihr Handy, ihr Facebook, mein Facebook, ihr Instagram, das ist so. Also das ist ganz offen. Sie kann das nehmen, sie kann da reinschauen, das ist, was ist. Und ich glaube, das ist eine gute, wie sagt man, eine gute Kostümbre, dass man das hat, ja.
Ja, dann weiter. Sein Sportleben ging ja weiter. Das war ja mitten in der Temporada. Also das Sportleben ging weiter. Man kann nicht einfach aussteigen aus einer Temporada von Fußball und Volleyball. Und dann blieb ich abends. Also es war schon noch krass. Ich blieb dann abends bei der Freundin. Er ging mit dem Freund zum Fußball, zum Volleyball, und ich blieb bei der Freundin. Manchmal lag ich auf dem Sofa und schlief, bis er mich holen kam. Manchmal haben wir erzählt, aber manchmal die hatte ja ihr Leben. Ihr Leben ging ja weiter. Aber ich war nur da. Und damit Klaus wusste, wo bin ich, mit wem bin ich. Und dass er einfach irgendwie anfangen konnte, wieder zu funktionieren. Ich lernte, pünktlich zu Hause zu sein. Also wenn ich sage, ich komme um 7, dann war ich 5 vor 7 da und nicht 2 Minuten nach. Also extrem, extrem pingelig mit Uhrzeiten. Wir klärten Itinerarios ab. Wenn Veränderungen kamen, teilte ich die sofort mit. Aber natürlich, jede unverhoffte Veränderung war für ihn sehr schwer unterzubringen, weil er gleich diese ganzen Gedankengänge wieder getriggert hat. Stimmt das jetzt wirklich, was du mir gesagt hast, oder ist da wieder irgendwas anderes? Und das bleibt über sehr lange Zeit. Das ist einfach ein permanentes Üben und sagen, ja, nein, das stimmt. Und das einfach auf jeden Detail achten.
Trotzdem glaube ich, und das war so, das war für mich eine große Hilfe, dass sie dieses machte. Dass sie so ganz klar waren, auch mit Uhrzeiten und alles. Und irgendwie dachten wir jetzt, das half uns auch ein bisschen näher zu kommen. Und wir dachten, das würde alles jetzt wieder so sein wie früher. Wir hatten unsere Aktivitäten, aber es war nicht so einfach, wie wir glaubten. Ne?
Dann nach einigen Tagen stieg ich dann zurück in die Arbeit ein und wir versuchten, so gut wie das ging, das Jahr dann zu Ende zu machen. Das war so Mitte, Ende September. Und dann sind ja die letzten hektischen Schulmonate, die Kinder haben, wissen, was so Ende Schuljahr passiert, alles in der Schule und die Lehrer sind. Und irgendwie stiegen wir zurück ein ins Leben und das ging irgendwie alles. Es wussten über unsere Situation nur ganz wenig Menschen und mir war das auch gut so. Das reichte mir zu, dass nur so ein paar darüber Bescheid wussten. Weil wir hatten uns geklärt. Wir waren okay. Ich war froh, dass wir dieses Thema geregelt hatten und hoffte, dass wir einen Weg finden würden, wie wir zusammen funktionieren. Und dann im Dezember, nach den Klausuras, wurde uns aus verschiedenen Gründen dann geraten, diese Geschichte dann publik zu machen.
Eigentlich wussten wir, dass es früher oder später kommen würde, weil wir waren Leute, die hatten Jungscharbeit, wir waren Leute in der Gemeinde aktiv, das und auch so in der Schule. Und wir haben uns das immer so ein bisschen rausgeschoben. Ja? Heutzutage, wir haben das dann doch gemacht. Wir haben es an der Gemeinde erzählt, an Freunden erzählt, an Familien erzählt und haben das dann erklärt und versuchten dann, das Beste daraus zu machen. Ja?
Ja, ich hätte mir gewünscht wirklich, dass es da zu Ende gewesen wäre und dass man das nicht hätte müssen also das ist, für uns war es wichtig, das zu sagen, aus verschiedenen Gründen, bei der Gemeinde auch, weil wir ja gerade aktiv in der Gemeinde waren, mit Jungschar, mit den Kindern der Leute und so, es war... So, wir entschieden dann, dem Schulvorstand dies zu erzählen und meine Kündigung einzureichen. Das war für mich hart, denn ich liebte meine Arbeit und ich liebte meine Schüler. Ich habe hier eine Schülerin, die sitzt und horcht sich das an. Klaus kam zu diesen schweren Gesprächen, ist er immer mitgekommen. Er saß daneben und hörte sich das an. Das war ja für ihn auch nicht einfach, sich das immer wieder anzuhören, was gewesen war. Und als wir nach diesem Gespräch dann über dem Schulhof gingen, also um nach Hause zu fahren, dann sagt er mir, hielten wir beim Kindergarten, ihr kennt das ja hier beim Kindergarten so an und sagt mir so, hielt einmal an, sagt hier, schau dir das an, dies ist niemals mehr deins. Und ich schaute ihn so, ich dachte mir, das ist ein bisschen heftig, aber okay. Es war für mich aber das erste Mal, dass ich realisierte, dass mein Handeln wirklich schwerwiegende Folgen auch für mich haben würde. Unser Leben.
Ja, genau. Ich glaube, es ist wichtig, gerade wenn man in Krisen ist oder diese Probleme in Ehe hat und alle Entscheidungen, was man macht, dass man klar ist, dass die Sachen Folgen haben. Und Folgen, nachher werden wir ein bisschen mehr erzählen, Folgen, die sehr viele Jahre nachher noch immer noch wieder zurückkommen. Das bedeutet aber nicht, dass man die einfach wegschieben muss. Man muss das sehen und man muss das Beste daraus machen. Ja, und man muss versuchen, evident viele Sachen auch zu lösen. Aber die Folgen sind da. Und mit den Folgen muss man zu lernen, zu leben und umzugehen.
So, dann erzählte ich auch danach, nach dem Gespräch mit der Schule, erzählte ich das meinen Schwiegereltern und bat sie um Vergebung, auch unseren Geschwistern. Meine Eltern waren ja informiert, denen brauchte ich ja nichts sagen, die wussten ja. Und die haben mir dann aber niemals das Gefühl gegeben, nicht dazuzugehören oder irgendwie minderwertig zu sein. Kurz danach auch stellten wir uns dann der Gemeinde im Dezember und erzählten ihnen, was passiert war und baten um Vergebung. Und als die Gemeinde mir dann die Vergebung zusprach, fühlte ich, als wäre mir eine sehr große Last abgenommen worden, als würde ich wieder frei atmen können. Und ich wusste, dass sehr viele Rumores, sowas, auch wenn man das nicht wahrhaben will, bringt Rumores mit sich. Man erzählt, man weiß so halbe Wahrheiten oder falsche Wahrheiten, aber jeder weiß ja irgendwas. Und danach war es aber klar, was gelaufen war. Wir hatten die Information, unsere Information öffentlich gesagt und dadurch wussten dann alle, was Sache war. Und ich wusste aber auch, und das war mir sehr wichtig, dass die Leute, die auf mich zukommen und mich anschauen, die wissen, wer ich bin. Die wissen, zu wem sie kommen und die haben die freie Entscheidung, entweder zu kommen oder nicht zu kommen. Und wer dann zu uns kam, wusste Bescheid. Das war für mich sehr wichtig, dass das wiederhergestellt war.
Ich glaube, alle haben wir mal gelesen, der Bibel, la verdad os hará libre. Das hört sich so gut in Spanisch. Also die Wahrheit macht euch frei. Ich weiß nicht, ob es so steht in Deutsch. Das war für mich niemals ein Begriff. In dem Tag, wo wir das gesagt haben, da haben wir es wirklich 100% gespürt. Auf einmal, das war wirklich so. Jetzt war das war wirklich so. Weil, das ist so wie Christine sagt, die Leute kamen oft zu, die Leute, was uns oft zukamen, die wussten, was, wie das mit uns war. Und die Leute, was nicht kamen, waren, das war dann eben ihr Problem, ja. Und wir haben viele, viele Leute auch die Rumores und den Wind aus den Segeln genommen. Das war, glaube ich, sehr wichtig und das war dann abgeschlossen. Ab dann konnte keiner mehr sagen und erzählen, also das war ja klar, was passiert war, ja.
Genau, ab dann hatte ich das Gefühl, dass wir anfangen konnten, wirklich neu aufzubauen. Aufzubauen. Es war alles mit allen geklärt und das Leben konnte weitergehen. Ich wusste nicht, wie weitreichende Folgen das für unser Leben noch haben würde und ich sage unser Leben, da ich mir gewünscht hätte, dass diese Folgen nur mich betreffen würden. Sie schlagen jedoch große und immer wieder neue Kreise und auch Krisen. Ich wollte dann, als das dann geklärt war, auch mit der Gemeinde mit allen, wollte ich dann so schnell wie möglich wieder schwanger werden, ein Kind kriegen mit Klaus und war sehr frustriert, dass es so lange dauerte, bis sich dieser Wunsch erfüllte. Im Nachhinein sehe ich auch darin Gottes Schutz für unsere Ehe. Ich wurde erst 4 Monate nach meinem Geständnis vor der Gemeinde und 6, nachdem Klaus sich enterrt hatte, wieder schwanger. Wir blieben dann in Asunción das ganze nächste Jahr, trotz dass einige Leute uns geraten hatten, gleich irgendwie woanders hinzugehen, um neu anzufangen oder ich weiß nicht.
Ja. Das sehen wir heute auch gut so. Ich glaube, man muss vor die Sachen nicht weglaufen. Man muss die Sachen konfrontieren und sagen. Wir haben das damals gemacht, ja. Und einmal, als wir dann das geklärt haben, okay, dann später sind wir dann weggezogen. Aber heute sehen wir, dass es sehr gut war, dass wir nicht gleich weggezogen sind und das einfach, also dass die Leute gesagt haben, huyeron, wie man sagt, ja.
Ja, das Jahr nach, also das nächste Jahr, das Jahr, nachdem ich dann gekündigt hatte, gab ich Nachhilfeunterricht und ich hatte dann eine relativ unkomplizierte Schwangerschaft und verbrachte viel Zeit mit meinen Freundinnen. Klaus machte weiter Sport, machte seine Arbeit und wir lernten irgendwie zusammen auszukommen. Dann 2 Monate, bevor unsere Tochter dann geboren wurde, bekam Klaus ein Arbeitsangebot, das es mit sich brachte, dass wir, also dass wir ins Inland ziehen würden müssen. Und ich willigte dem dann ein und so fing er dann schon an, die letzten 2 Schwangerschaftsmonate fing er schon an zu reisen. Er war dann immer in der Woche, Sona Osevedjala, ja. Und kam dann zum Wochenende zurück. Dann ein paar Monate nachdem Vivi dann geboren war, unsere älteste Tochter, die zogen wir dann nach Oviedo. In Oviedo waren wir 3,5 Jahre und die gehören zu den schwersten, aber auch zu den bereicherndsten Jahren in unserer Ehe. Wir waren da auf einmal alleine. Nur Klaus und ich und das Baby. Ohne Sport. Genau. Wir kannten da keinen, literalmente keinen. Wir hatten dort keine Familie. Genau, Klaus hatte dort keinen Sport. Und dann war das, dass er jeden Abend nach der Arbeit nach Hause kam. Der war jeden Abend da. Und auf einmal waren wir sehr viel Zeit zusammen. Da mussten wir ganz neu lernen, wie reden wir miteinander, wie machen wir Erziehung miteinander, wie können wir funktionieren zusammen. Und wir haben in diesen Jahren, ich glaube, wir haben niemals vorher und auch niemals nachher so viel gestritten, wie in dieser Zeit, in den ersten Monaten in Oviedo. Das war so richtig...
Das kann ich mir nicht so richtig denken, ob wir so viel gestritten haben, ja. Aber ich war auch sehr fokussiert in meiner Arbeit. Ich hatte eine neue Arbeit da und war wirklich sehr, sehr viel auf Arbeit. Aber es ist so, wie Christine sagt, das war sehr gut, dass wir zusammen waren. Wir haben gestritten, das war klar so, wir haben diskutiert. Aber es war auch sehr bereichernde Jahre, weil wir in Oviedo, keiner kannte uns. Ich war nicht Sohn von oder sie war nicht Tochter von. Da waren wir einfach Chris und Klaus mit den Nachbarn. Wir haben dann sehr gutes bis heutzutage noch Verhältnisse aufgebaut und das war eigentlich sehr positiv und das hat uns wirklich geholfen, dass wir zusammen reden konnten, Dinge aufarbeiten konnten und so wie Christine sagt, es war eine sehr harte Zeit am Anfang und zuletzt wahrscheinlich eines von den segenreichsten Zeiten, die wir dann gehabt haben in unserer Ehe, das war dann Coronel Oviedo. Ja.
Ja, genau. In der Zeit wurde auch unser Sohn geboren, Dani, und dann zogen wir von Oviedo weiter nach Ciudad del Este wegen der Arbeit. Das war dann waren wir schon zu viert und da waren wir dann fast 4 Jahre in Ciudad del Este. Ciudad del Este war die Zeit, in der ich anfing, zu mir wieder zurückzufinden und mit mir Frieden zu schließen. Gegen Ende der Zeit in Ciudad del Este lernte ich dann, mir zu verzeihen, das, was ich getan habe. Das war fast 8 Jahre später.
8 Jahre. 8 Jahre. Das war sehr schwer, weil ich hatte ihr verziehen und wir hatten alles aufgebaut und sie hat sich nie selber verziehen. Und das brachte das immer wieder, neue Probleme, weil irgendwann dann war, weil ich dies und jenes und das war einfach kompliziert. Nach 8 Jahren, ja, und da mussten wir wieder einen Prozess anfangen zu bauen, ja, weil und das ist wichtig, das ist sehr wichtig, dass wenn einer sich die Victima fühlt und der andere Victimario ist, beide müssen sich verzeihen. Einer sich selber und auch beide untereinander. Ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass das passiert. Und das ist erst, weil mir das nicht bewusst war und keiner uns das gesagt hat und wir nicht vielleicht so einen Eheabend hatten, dann hat das eben 8 Jahre gedauert, ja, bis wir es selber gelernt haben.
Ja, wir hatten keine Ahnung. Und dann in Ciudad del Este war wieder so ein Moment, wo mir sehr schmerzhaft bewusst wurde, dass mein Handeln langfristige Folgen für uns hat. Als wir ungefähr 3 Jahre in Ciudad del Este gewesen waren, mussten wir entscheiden, ob wir für noch 3 Jahre zusagen oder ob wir zurückkommen wollten. Da wurde uns die Wahl, die Möglichkeit gegeben. Und zu derselben Zeit merkte ich, aber wurde ich ein, dass der Lehrer, mit dem ich das Verhältnis gehabt hatte, wieder an der Concordia unterrichtete, so dass ich fühlte, dass dadurch für die Möglichkeit für mich nicht mehr da war, dass meine Kinder diese Schule besuchen würden. Als ich das wurde, das war für mich ein sehr harter Schlag und ich habe in der Nacht sehr mit Gott geschimpft und gekämpft und ich war sehr böse. Und ich sagte ihm, und ich habe ihm das vorgeworfen, wie kannst du das zulassen? Wie kannst du, nachdem wir alles jetzt richtig gemacht haben, seit den letzten 8 Jahren, alles richtig gemacht haben und wir aufgebaut haben und aufgebaut, wie lässt du das zu, dass dieses, was mein Fehler war, das Leben meiner Kinder affektiert? Und das war für mich sehr, sehr schwer, das irgendwie unterzubringen in meinem Kopf und in meinem Herzen. Das machte dann unsere Entscheidung, in Sierra Leone zu bleiben, definitiv leichter. Wir entschieden uns dann für dort. Und dann in der Zeit wurde auch unsere dritte Tochter geboren. Wir haben die 3 Kinder. Und dort hatten wir geniale Freunde, wir hatten eine tolle Gemeinde, wir hatten eine super Schule. Klaus war sehr viel unterwegs und ich war dann in der Zeit alleine mit den Kindern. Aber er hat immer wieder versucht, wenn es ihm möglich war, uns mitgenommen zu seinen Reisen. Dann waren wir noch nicht Schulkinder. Das war einfach. Wir konnten einfach sagen, wir fahren. Und er hat uns sehr oft mitgenommen. Und diese Reisen gehören zu den schönsten Erinnerungen und zu den schönsten Momenten in der Zeit, ja.
Ja, weil wir wussten, dass wenn wir uns auseinanderlebten, dass es Probleme bringen konnte, haben wir bewusst Zeiten eingeplant. Ich konnte sie eigentlich immer mitnehmen, wenn ich weit reisen konnte. Ich fuhr dann zum Beispiel von Celeste nach Inkarnation, nahm ich ihr mit. Wir wohnten dann im Hotel, das war vielleicht für ihr nicht immer so einfach. Sie sagt, doch, es war toll.
Doch, ich brauchte da nicht kochen.
Okay, die Kinder waren klein, wir haben auf der Reise viel erzählt, die Kinder schlafen, wer kleine Kinder hat, kennt das, die schlafen unterwegs, haben wir uns viel ausgetauscht und wenn die Kinder nicht schliefen, dann hatten wir eben eine gute gemeine Zeit mit den Kindern. Also das haben wir dann bewusst so gemacht, wenn ich eben konnte, diese Reisen, dann habe ich meine Kinder und meine Frau mitgenommen und das hat uns geholfen, uns nicht wieder auseinander zu leben, ja.
Y por cosas de la vida ergab es sich dann aber doch, dass nach einigen Monaten ein Angebot, ein Projekt hier in Asunción sich ergab, wo sie von der Arbeit Klaus gebeten haben, nach Asunción zu kommen, so dass wir uns dann für Asunción entschieden und mir fiel der Abschied von Ciudad Leste sehr schwer. Ich fühlte mich in Asunción nicht mehr zu Hause und ich schaffte es auch nicht. Wir haben darüber nachgedacht und geredet und wir haben das analysiert, aber ich schaffte das nicht, meine Kinder in die Concordia zu bringen, da ich persönlich die Distanzia Physica zu meiner Geschichte brauchte, also ich wollte nicht potenzialmente täglich konfrontiert werden mit etwas, was mich sehr viel gekostet hat, wo der Preis sehr hoch war. Und Klaus sah das, ich konnte es nicht, um funktionieren zu können, ja. Und Klaus sah das, er sah das an mir und er hat das niemals in Frage gestellt. Er hat mich unterstützt in der Suche nach einer neuen Schule und er hat mir nie den Vorwurf gemacht, den ich mir selber machte. Meine Vergangenheit hat meinen Kindern diesen Weg verbaut. Der Vorwurf ist von ihm nie gekommen, den machte ich mir selber. Und das war und das ist für mich ein bitterer Weg, aber es ist lo que hay, ja?
Das sind die Folgen. Das haben wir nochmal wieder, das ist so, ja? Das waren einfach die Folgen und das sagte ich zu ihr, wir machen das Beste. Ja? Heutzutage haben wir eine super Schule, die Kinder sind froh, gute Freunde, also ich glaube, es ist ein großer Segen, dass die Schule, was wir haben, also haben wir da überhaupt kein Problem darüber. Ne?
Ja genau, und dann ist wieder, Gott ist gut zu uns. Gott ist gut zu uns. Wir haben 3 tolle Kinder, die fangen an, aktiv in der Gemeinde mitzuachen, die sind respektvoll, die sind hilfsbereit. Die haben gelernt, multikulturell zu funktionieren. Da hat auch sehr viel Ciudad Leste und die Zeit, die wir dort hatten, beigetragen, dass andere Kulturen für sie normal sind. Und ich sehe, dass sich bewahrheitet, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Besten führt. Der Weg dahin ist nicht einfach, aber das ist, was wir erlebt haben. Und was Fakt ist, nach einer Affäre ist nichts mehr so, wie es war. Niemals mehr. Man fängt von Null an oder man fängt von minus Null an zu bauen. Also es ist nicht mal Ground Zero, sondern es wird auch nicht mehr so, wie es war. Man wünscht sich das immer wieder, aber es wird auch nicht mehr so, wie es war. Es kann was Neues entstehen, was Schönes. Aber es beinhaltet unheimlich viel Arbeit und viele Tränen, viel Streit, viel Versöhnung, viel Gespräche, viel Schweigen und sich und den anderen neu kennenlernen. Mittlerweile sagen wir, 28 Jahre, mittlerweile sagen wir, dieses jetzt fast 18, 19 Jahre zurück, wir können uns ein Leben ohne den anderen aber nicht mehr vorstellen. Als ich vor etwa etwas über fünf Jahren eine Krebsdiagnose kriegte, viele von euch wissen darum, dann waren wir voll im Schock darüber. Und dann sagte Klaus zu mir, Chris, dies ist so gar nicht, wie ich mir unser Leben vorgestellt hatte. Ich will mit dir zusammen alt werden, aber so alt, 80, 90 Jahre alt.
Mit Motorrad.
Und das war für mich das Schönste, was er mir hätte sagen können. Weil das zeigte mir, dass er trotz allem mich ausgewählt hat und dass er trotz allem sich entschieden hat, sein Leben mit mir zu verbringen. Was tun wir bewusst?
Das war unsere Geschichte.
Das ist unsere Geschichte, ja, genau. Was tun wir bewusst im Alltag, um uns nicht wieder auseinanderzuleben? Weil wir wissen, wie hoch der Preis ist, wenn das passiert. Was tun wir? Einiges. Dies ist nur so rausgepikst, einiges.
Okay, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Bewusst gemeinsame Auszeit. Dann machen wir Reisen. Und das macht auch, dass wir immer wieder in Kontakt bleiben und uns die Sachen erzählen und wann uns wieder zusammenfinden. Ja. Das können auch Auszeiten sein, manchmal auch ganz kleine Sachen, ja, oder bewusst zusammen sein.
Und einfach bewusst darauf achten und erkennen, was ist dem Partner wichtig. Dinge, die er so, also spezifische Dinge, die er zum Beispiel tut, wenn wir beide einen langen Tag hatten und ich spät mit den Kindern nach Hause komme, dann kommt er zu mir in die Küche und hilft mir, damit das schneller geht, damit ich mich schneller mit ihm nachher zusammen hinsetzen kann und wir Feierabend machen. Das ist mir sehr viel wert. Caminatas, wir haben sehr viel zusammen Caminatas gemacht. Und irgendwann merkte ich, dass er gar nicht Caminatas macht, weil ihm das so gut geht, sondern er macht die Caminatas, weil er weiß, dass es mir wichtig ist, währenddessen zu reden. Und da hat er sehr vieles zugehört und mitgekriegt und erfahren von dem, was so in meinem Kopf alles passiert, weil er sich gut redet, während man geht. Sport, ich musste für meine Gesundheit, wusste ich, dass ich anfangen muss, Sport zu machen, anders Sport als nur Caminata. Und Sport fällt mir schwer, es macht mir nicht so Spaß. Und dann ging er mit mir mit zum Gymnasium, damit ich anfangen kann, den Abitur für mich zu lernen.
Okay, eine Sache ist, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass jeder hat seine Rolle in der Ehe. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, manchmal sehen wir es nicht so. Bei uns ist das ganz klar, also ich bin der, was Arbeit geht, ich bin der, was verdient, ich bin das Geld ins Haus. Christine hat damals entschlossen, dass sie dann, ja, habt ihr gehört, dass sie gekündigt hat, dann hat sie nicht mehr gearbeitet, so wollen wir sagen, um Geld zu verdienen. Aber sie schmeißt den ganzen Haushalt. Sie schmeißt alles mit den Kindern, den Haushalt, wenn was repariert muss, das Auto, das Haus, alles.
Ich repariere nicht selber, ich kümmere mich nur darum.
Die kümmern sich darum, ja. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, ja. Und dann muss sie sich auch lernen, dass das, was sie dann so tut, dass ich das dann auch so respektiere, ja. Manchmal ist das wir wissen ja mehr von Autos als Frauen, ja, wir glauben das. Obwohl sie jetzt schon mehr weiß als ich. Ja. Nein, noch nicht? Und das ist, glaube ich, der Roll von jedem ist sehr wichtig, dass jeder weiß, dies ist mein Roll. Und dass wir das auch abgesprochen haben. Simon, ich habe zum Beispiel auch die Agenda. Simon, ich habe ihre Agenda von den Kindern, auch meine Agenda. Und das ist noch ein Thema. Wir wissen alle Bescheid, jeder um die Agenda von dem anderen. Obzwar wir eigentlich nichts damit zu tun haben, was die Kinder, also manchmal überschneiden sie sich nicht mal, aber ich weiß ganz genau, was die Kinder tun, was die Kinder, wann der Fußball hat. Und das macht alles Christine und sie informiert mich. Und das hilft auch, dass wir uns nicht auseinanderleben. Wir beide und auch nicht mit den Kindern. Ja?
Diese Rollen, das ist ja... Dieses System funktioniert für uns. Genau. Und jeder muss sein eigenes System finden. Obviamente funktioniert unser System nicht für alle. Und jeder findet sein. Und das ist eine Absprache. Diese Rollen, wie er die nennt, das ist eine Absprache miteinander. Wenn Annäherungsversuche. Klaus ist sehr viel unterwegs gewesen. Er ist immer noch unterwegs. Und was er anfing zu tun, war, wenn er zurückkam, also dass er mir anfängt zu erzählen, hey, ich saß da abends und habe noch was gegessen und was getrunken. Auf einmal kam eine Frau und hat angefangen, mit mir zu reden, Kontakt zu mir. Und er erzählt mir von diesen Sachen. Und warum tut er das? Damit ich weiß, nicht damit ich glaube, er ist sehr cool, dass andere Frauen zu ihm gucken, sondern damit ich weiß, dass er mir das sagt und dass er weiß, dass ich zu Hause auf ihn warte. Und
das ist auch ein Mechanismus der Fenster. Ich habe das, wenn jetzt auf dich zukommt, das erste Rede von deinen Kindern und von deiner Frau, das erinnert dich, dass du Verantwortung hast zu Hause, dass du weißt, dass irgendwer auf dich wartet, ja, und das schreckt die anderen Leute auch ab. Das sind die zwei Faktoren, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dann erzähle ich das Christine, weil ich, das ist ja immer das Thema, dass wir uns die Sachen immer, wir tragaren die uns. Wie sagt man, und dann irgendwann baut sich das auf und irgendwann kommt man damit nicht selber fertig. Deshalb erzähle ich hier so eine Sache.
Ja. Ja, und dann weiß er, dass ich weiß, dass er weiß und dass ich weiß. Genau. So ungefähr. Liebessprache. Die Liebessprache des Partners kennen. Das klingt fast klischee-mäßig, ist aber echt hilfreich, wenn man das weiß. Bei uns, Klaus zum Beispiel, er schenkt unheimlich, also schenken und Tiempo-Kalidad sind seine zwei Dinge. Bei mir sind es Lob und Anerkennung und Tiempo-Kalidad. Wir treffen uns auf Tiempo-Kalidad. Das ist die Sprache, die wir beide reden, die wir uns verstehen, wo wir uns treffen. Ich habe Schwierigkeiten, ich rede nicht in Schenken. So, das muss ich lernen, das fällt mir schwer. Er redet nicht in Worten und Lob und Anerkennung, das fällt ihm schwer. So, das lernen wir immer noch. Aber wo wir uns treffen, ist beim Tiempo de Calidad. Das bedeutet zum Beispiel für mich, dass ich mir das angewöhnt habe, wenn er zu Hause ist und ich zu Hause sein kann, dann bin ich zu Hause. Nicht, weil er das von mir verlangt, nicht, weil ich muss, sondern weil ich die Zeit mit ihm zu Hause sein will. Weil wenn wir nicht diese Zeit zusammen haben und brauchen und uns nehmen, dann wissen wir irgendwann nicht, wer wir sind. Dann haben wir nichts Gemeinsames. Das ist nicht eine Pflicht, sondern es ist meine Entscheidung. Es ist mir wichtig. WhatsApp, Infos. Ich fing an, als es noch nicht WhatsApp gab, mit Mensajes. Und dann nachher gab es WhatsApp. Das macht es vieles einfacher. Ihm Mensajes zu schicken über den Tag. Wir machen jetzt dies. Wir sind jetzt hier. Mit den Kindern ist dies passiert. Ich habe mich gerade über dies geärgert. Ihn einfach so zuzuspammen fast mit Mensajes.
Das hat mich am Anfang sehr gestört.
Und er sagte, ja genau, der sagte
dann, so eine Mensaje, dann fühlte ich mich verpflichtet zu antworten, ja. Bloß dann haben wir uns geeinigt.
Das war einfach nur, damit er weiß, was läuft bei uns und wenn er kommt, sind wir auf derselben Wellenlänge. Okay, ja, und Interessen des Partners. Lies Dinge zu den Themen, die ihn interessieren. Und dann fing ich an, sehr bewusst zu schauen, welche sind Themen, die ihn interessieren. Ist es Liderazgo? Ist es über irgendwas in Empresas? Ist es Ventas? Was ist ein Thema, das ihn interessiert, worüber ich etwas lesen kann, damit ich seine Sprache sprechen kann? Dass wir auf derselben Sprache reden.
Ja, und heute ist es so, das Buch, was ich gelesen habe, sage ich, hast du das schon gelesen? Und sie sagt, das Buch, hast du das schon gelesen? In diesem Moment sind wir jetzt Prämenopause und Menopause. Das ist jetzt mein Buch, was ich jetzt lese. Ja. Das ist eben so. Das ist die Realität. Ja. Aber es ist so. Das lese ich jetzt, weil das ist, ja, ist eben so. Und das bringt uns zusammen. Ja. Sie liest dann El Club de las Cinco la Mañana, ein sehr gutes Buch. Das habe ich gelesen, das habe ich geliebt. Sie hat das dann auch gelesen. Und das sind so jetzt, dann haben wir wirklich Dinge, wo wir eventuell debattieren können und sagen, was für Dinge, was uns wichtig geworden sind. Und zuletzt, zum Abschließen, in der Firma sage ich immer, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos de cada día. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos cada día. Das applikiert ganz genauso in der Ehe auch. Das ist mir jetzt wirklich bewusst geworden, als ich dies geschrieben habe, auch Christine und wir es geschrieben haben. Das ist so. All diese Kleinigkeiten sind viel wichtiger als die großen Reisen, die großen Geschenke, und all dieses, was man da macht, das sind immer so eine Highlights. Das geht sehr gut. Ich glaube, es ist wichtig. Aber all diese Kleinigkeiten, die sind jeden Tag helfen, was Gutes sagen, ich weiß nicht, eine Blume bringen, was das eben immer für jeden braucht. Wie du sagst, ich schenke gerne. Ich könnte jeden Tag was schenken. Ja, das geht mir einfach gut und damit zeige ich, dass ich ihr liebe. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und ein Zitat zum Abschließen, so wie ich ein guter Vollnamer bin. Ich mag Liebschlager über alles. Ja, das ist meine Musik. Andrea Berg sagt, und das ist ungefähr ein Ehemotto geworden und Lebensmotto, Liebe ist nicht in schönen Zeiten Händchen halten. Liebe ist in schweren Zeiten nicht loslassen. Und darum geht es. Ja? Ehe ist nicht in schönen Zeiten Händchen halten. Ehe ist in schweren Zeiten nicht loslassen. Dankeschön.